Vielen Dank für diese gesungenen Bekenntnisse zu Jesus und eurem Vertrauen in ihn. In diesem Gottesdienst probieren wir heute mal was aus. In diesem Gottesdienst wollen wir heute mal was ausprobieren, nämlich wir haben so die Rückmeldung erhalten, dass wir immer wieder mal Gottesdienste geistlich, inhaltlich zu vollpacken, dass wir da zu viel versuchen unterzubringen und dann im Grunde das Ganze zu sehr überfrachten, sodass am Schluss dann vielleicht einfach zu wenig hängen bleibt. Und die Idee war mal so, also auszuprobieren, Schwerpunktgottesdienste zu feiern, also wo man dann einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Sache legt, zum Beispiel heute Abendmahl. Und wir versuchen jetzt auch in der Predigt, ich werde es versuchen, das Abendmahl schon stärker in den Blick zu nehmen und dass die Dinge so ein bisschen mehr ineinander greifen. Mal schauen, wie es uns gelingt. Wir haben ja vorhin schon Psalm 34 miteinander gelesen. Dieser Psalm, der fasst eigentlich so die Erfahrung von David zusammen, die er mit Gott gemacht hat, nämlich sein Vertrauen in Gott, das trägt. Die Beziehung, die er zu Gott hat, die bewährt sich. Und zwar nicht nur in der Theorie, sonntags dann im Gottesdienst, sondern ganz konkret auch in seinen Nöten, im Leben, im Alltag. Das Spannende ist, da wo Druck und Angriffe stattfinden, sie können uns zusetzen, sie können uns sogar kaputt machen. Aber wenn wir es schaffen, mit Gott verbunden zu bleiben, dann kann unsere Beziehung zu Gott sich sogar darin festigen und vertiefen. Ich möchte jetzt von dem Psalm 34 nur den Vers 9 rausgreifen. So, ja, Schwerpunkt Gottesdienst, nicht den ganzen Psalm, sondern einen Vers draus, der Vers 9. Ich lese uns den mal vor. Psalm 34, Vers 9. Kostet und seht, wie gütig der Ewige ist. Wohl dem Mann, der sich bei ihm birgt. Ich habe eine andere Übersetzung gewählt, als die wir vorhin gehört haben. Das ist so mein neuen Zugang in meiner Bibelsammlung, die Philipson-Bibel. Hatte ich vorher noch nie gehört, aber meine Bible-Software hat mir die angeboten. Habe ich gedacht, ach, dann schlage ich mal zu. Denn das ist eine jüdische Übersetzung des Alten Testaments, ähnlich so wie die von Martin Buber. Aber der Martin Buber, das ist so sehr poetisch und manchmal schwerer zu verstehen. Und diese von dem Ludwig Philipson, die ist leichter eingängig. Und ich finde es immer wieder hochspannend zu gucken, wie Juden das Alte Testament übersetzen. Und ich habe mir selber auch im Hebräischen angeguckt und fand, dass diese Übersetzung tatsächlich am besten am Urtext dran ist. Kostet und seht, wie gütig der Ewige ist, wohl dem Mann, der sich bei ihm birgt. Da stecken zwei erkennbare Aufforderungen drin. Die erste ist kosten oder in der Übersetzung von Luther schmecken. Schmecket und sehet heißt bei Luther. Kostet und seht heißt hier, also kosten im Sinne von probieren. Also wenn man was kostet, ein Keks kostet, dann will man rauskriegen, wie schmeckt denn dieser Keks. Das ist ein entschlossenes Schmecken, habe ich in meinen Wörterbüchern gefunden, um etwas herauszufinden. Also man möchte was lernen, wenn man kostet. Da will man was mitkriegen. Und die zweite Aufforderung ist dann sehen. Und das Sehen ist gemeint vom Hebräischen her im Zusammenhang eines Erlebens. Also nicht so ein inneres Sehen, sondern ich bin in der Situation und dann kommt da was und ich sehe es. Also das ist, man ist anwesend, man ist innerlich beteiligt und äußerlich beteiligt, sodass man das Erlebte eben dann anschauen kann, das, was da um die Ecke kommt. Das bedeutet dann ein Sehen, das eigentlich meint ein Wissen, und zwar aus erster Hand, nicht gehört über andere, sondern aus dem eigenen Erleben raus, unmittelbar. Kostet und seht. Diese beiden Aufforderungen, worauf zielen die ab? Das ist dann im zweiten Teil des Verses zu sehen. Sie zielen darauf ab, sich bei Gott zu bergen. Wohl dem, der sich bei ihm birgt, der schmeckt und sieht oder der kostet und sieht nämlich, wie gütig der Ewige ist. Und bei diesem Bergen, da geht es darum, Schutz zu finden. einen sicheren Ort zu finden, eine Zufluchtsstätte zu finden, aber nicht nur die dann zu sehen, auszumachen, sondern sich auch da rein zu begeben, dahin zu gehen. Und der ganze Zusammenhang ist, da ist jemand unterwegs, er ist auf der Reise. Das passt eigentlich zu unserem Leben. Unser Leben ist eine Reise. Und wo finden wir den Ort, wo wir Zuflucht finden können, wo wir Geborgenheit erleben können? Und das möchte Gott sein für uns. Er soll der Ort sein, wo wir uns bergen können, mit unseren Fragen, mit unseren Nöten, mit unseren Problemen. Und das Ziel ist eben, an diesem Zufluchtsort dann Wohlbefinden zu erleben. Wohl dem Mann, der eben erlebt, dass der Ewige, unser Gott, gütig ist, dass er der beste Zufluchtsort ist, dass wir bei ihm sicher sein können in all den Unsicherheiten dieser Welt und dieses Lebens. Dass unsere Seele bei ihm vor Anker gehen kann und sich irgendwie gehalten weiß, auch wenn vielleicht der Boden schwankt oder man im freien Flug, im freien Fall ist, dass wir wissen, wir haben einen Gott, der uns hält in allen Unruhen, innerlich und äußerlich. Also Wohlbefinden, wohl dem Mann, wohl der Frau, die kann letztlich glücklich sein, sich glücklich schätzen. Sie ist gesegnet, das ist eigentlich im Hebräischen da auch mit gemeint, dass jemand hoch begünstigt ist, wohl dem Mann, hoch begünstigt durch göttliche Gnade. Das ist das, worauf die Aufforderungen abzielen. Und was Gott hier mit diesem Vers macht, aus seinem Wort, was er uns durch David sagt, ist, er lädt uns ein, im Grunde fordert er uns geradezu heraus, ihn zu suchen in unserer Not. Und ihn dann in dieser Not, wo wir ihn suchen, dann kennenzulernen, Erfahrungen mit ihm zu machen, Wissen über ihn aus erster Hand zu erwerben. Wissen, das daraus entsteht, dass wir ihn suchen, dass wir an ihm festhalten, dass wir auf ihn vertrauen, komme was wolle. Das hat David gemacht. Und das hat ihn dann dazu bewogen, diesen Psalm zu schreiben. Und was dahinter steht bei David, das klang ja im Psalm immer wieder an und finde ich, kommt auch in diesem Vers wunderbar zum Vorschein. Wir haben es mit einem guten, mit einem freundlichen Gott zu tun. Und ich habe da ins Wörterbuch reingeschaut. Man kann sagen, er hat alle wünschenswerten Eigenschaften und Wesenszüge. Das ist mit Gott ist gut gemeint. Er hat alle wünschenswerten Eigenschaften und Wesenszüge. Er ist genauso, wie wir Menschen ihn brauchen, wie wir ihn nötig haben, um in diesem Leben bestehen zu können und dann auch nach diesem Leben, dass es für uns gut weitergehen kann. Man könnte sagen, diese Erkenntnis, wie gütig der Ewige ist, dieses Erfahrungswissen aus der Begegnung mit Gott in der Not soll dazu führen, dass wir begreifen, der Höchste, der Ewige, der ist der Beste. Das ist das, was wir schmecken, was wir kosten, was wir sehen sollen. Wir haben schon ziemlich hungrige Seelen, die darben immer wieder. Und wir füllen die ja mit allem Möglichen, was uns diese Welt bietet. Und meinen dann, das könnte uns helfen, bis wir gemerkt haben, nach dem Kaufrausch, so richtig weiterführt einen das nicht. Oder mit Karrierehunger und wenn man dann an der Spitze ist, stellt man fest, vielleicht man hat einen Burnout oder es gibt einem doch nicht so viel. Oder wenn man dann die Nacht durchgezockt hat und vom Computer nicht weggekommen ist, und dann irgendwie den nächsten Tag so ein fader Geschmack übrig bleibt. Nur der Höchste und Beste wird unsere hungrigen Seelen wirklich sättigen können. Mir kam in der Vorbereitung ein altes Lied, vielleicht kennt es jemand, vielleicht können wir es auch irgendwann singen, das kam mir leider erst jetzt heute Nacht, von daher konnte ich es jetzt nicht als Wunsch einbringen. In dir ist Freude in allem Leide. Kennt es jemand hier? Es gibt ein paar, also vielleicht können wir es ja mal singen. In dir ist Freude in allem Leide, o du treuer Jesu Christ. durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Das drückt etwas davon aus, dass diese Altvorderen, die vor Hunderten von Jahren gelebt haben, dass die versucht haben, in diesen Texten auszudrücken, das, was eigentlich auch der Psalm von David vor 3000 Jahren ausdrückt. Dieses, es gibt einen Ort der Geborgenheit und wenn wir den gefunden haben, dann können wir solche Lieder singen, die so crazy sind, in dir ist Freude in allem Leide. Also wo man sagen muss, hallo, checkst du es noch richtig? Wie kann man sich im Leid freuen? Tja, mit dem Himmlischen, mit dem Höchsten, wenn er mit seinem Geist in unser Herz reinkommen kann, in unsere Seele reinkommen kann, dann merken wir, dass sich die Werte verschieben und dass die Dinge, die uns hier in dieser Welt Halt geben, alle nur brüchig sind, dass die uns irgendwann wieder abhanden kommen werden. Egal wie gut Menschen zu uns sind, vielleicht unsere Eltern, vielleicht unser Partner, vielleicht unsere Kinder, wie viel Gutes sie uns geben können, wie viel Halt, wie viel Stütze sie sein können. Auf Dauer wird nichts unseren Gott ersetzen können. Denn nur er bleibt uns auf ewig. Und das, was wir jetzt im Abendmahl feiern werden, das hat damit ganz viel zu tun. Denn Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen, um diesen Keil zu beseitigen, der zwischen uns Menschen und unserem Gott und Schöpfer reingetrieben wurde. Die Bibel nennt das Sünde, diesen Keil. Das ist das, was letztlich uns von Gott trennt und was dafür sorgt, dass wir in der Ewigkeit nicht bei ihm sein können. Und Gott ist selber in menschlicher Gestalt hier gewesen vor 2000 Jahren. Das ist die Überzeugung der ersten Christen, die auch das Neue Testament dann geschrieben haben. Und in dieser Tradition stehen wir, dass wir auch davon überzeugt sind, dass diese krasse Geschichte vor 2000 Jahren eine wahre Geschichte ist und nicht ein Märchen. Dass Gott selber hier gewesen ist, um uns auf menschlicher Ebene zu begegnen. Nicht durch seinen Geist, so erstmal unsichtbar und wir wissen nicht so genau, sondern dass Gott tatsächlich eine 1:1 Begegnung mit sich vor 2000 Jahren ermöglicht hat, dass die Menschen, mit denen er begegnet ist, eine 1:1 Erfahrung mit ihm machen konnten, dass das möglich war. Und die Menschen sollten in dieser Begegnung mit Jesus 1:1 schmecken, kosten, sehen können, wie zutiefst gütig und freundlich unser Gott tatsächlich ist. Und das ist das eine, wie Gott seine Freundlichkeit und Güte gezeigt hat, dass er, obwohl da eben ein Keil zwischen ihm und uns steckt, obwohl da eine für uns unüberbrückbare Kluft ist zwischen uns und ihm, dass er sich nicht zu schade war, diese Kluft zu überbrücken und zu uns zu kommen und das Leben unter den Bedingungen des Todes, des Schmerzes, des Leides mit uns zu teilen. Bei einigen Leuten, denen Jesus begegnet ist damals, da war der Keil, der zwischen ihnen und Gott gesteckt hat, nicht mehr ganz so stark und sie konnten tatsächlich sehen und schmecken, dass der Ewige gütig und freundlich ist. Das waren die Jünger, die sich auf Jesus eingelassen haben, das waren die Leute, die ihn unterstützt haben, die mit ihm unterwegs waren und ich glaube, die hätten den Text von David, den wir im Psalm gehört haben, auch gut unterschreiben können. Es gab aber auch andere Leute, das lesen wir im Neuen Testament auch. Da war dieser Keil, der zwischen ihnen und Gott gesteckt hat, deutlich stärker ausgeprägt und die sind vor Jesus zurückgeschreckt. Es hat ihnen nicht gefallen, was der gesagt hat. Die sind lieber auf Distanz zu ihm geblieben. Die haben Jesus nicht positiv sehen können. Vielleicht auch nicht positiv sehen wollen, weil ihnen das nicht gepasst hat, was er gesagt hat. Da war keine Offenheit, da war keine Empfänglichkeit für ihren Gott. Und entsprechend haben sie natürlich auch keine positiven Erfahrungen mit Gott gemacht. Auch das finden wir beim Psalm 34, dann im zweiten Teil. Und diese Leute, die jetzt nicht Jesus nicht positiv sehen konnten, ja, die haben nichts mit dem anfangen können. Das war noch die harmlose Variante. Oder sie haben Anstoß genommen an ihm, sind gegen ihn vorgegangen, haben ihn abgelehnt, vielleicht sogar bis zum blanken Hass und haben letztlich für seinen Tod gesorgt. Und was macht der Ewige, bei dem wir kosten und sehen sollen, dass er gütig ist, dass er freundlich ist? Hat er die Leute, die ihn ans Kreuz gebracht haben, dafür verwünscht und verflucht? Hat er ihnen Pest und Cholera an den Hals gewünscht? Wir würden vielleicht so reagieren. Das, was so unglaublich erstaunlich ist über unseren Gott, er hat nicht nur für seine Freunde sein Leben gegeben, sondern auch für seine Feinde. Und das ist der ultimative Liebesbeweis des Höchsten und Besten für seine Menschheit. Das hat er im Alten Testament zu alttestamentlichen Zeiten vorbereitet. Und wir finden im Neuen Testament für die Nachwelt erhalten, was vor 2000 Jahren passiert ist. Das ist das, wie wir Gott kennenlernen sollen. Das ist die Einladung Gottes, die er an uns richtet, auch heute, dass wir unsere Herzen für ihn öffnen. Von Gottes Seite aus ist kein Keil da in seinem Herzen uns gegenüber. Das ist der Sieg der Liebe Gottes über die Machenschaften des Bösen. Weil der Böse möchte nicht, dass wir erkennen, dass der Ewige gütig ist, freundlich ist, von großer Gnade ist. Dass er für unsere Schuld und Sünde mit seinem göttlich-menschlichen Leben bezahlt hat. Und der Feind möchte auch nicht, dass dieser Keil entfernt wird. Der möchte auch, wenn er entfernt ist, dass dieser Keil möglichst wieder reinkommt, wieder reaktiviert wird. Ich hatte die Woche plötzlich so diesen Gedanken, unsere Sünde, sie trifft Gott persönlich. Sie setzt ihm zu, sie fährt ihm ins Mark, bis rein, ins Innerste. Das ist das, was wir beim gekreuzigten Jesus sehen. Er lässt sich treffen von unserer Sünde. Sie trifft ihn persönlich, aber er nimmt sie nicht persönlich. Er reagiert nicht gekränkt darauf und sagt, angewidert, macht doch mal, was ihr wollt. Gott reagiert nicht mit Verbitterung, mit Verhärtung. Er schlägt nicht zurück. Er lässt nicht seinen Unmut an uns aus über das, was wir da tun. Sondern er hält unsere Schlechtigkeiten aus, unsere Bosheiten. Und währenddessen lässt er mit seiner Liebe uns gegenüber nicht nach. Ich sehe so viel entweder nachdenkliche Gesichter oder wo ich denke, oh Leute, es ist das Beste, was ich eigentlich hier zu sagen in der Lage bin. Ich kriege es leider nicht besser rüber, dass ich zustimmende Freude und Dankbarkeit auf euren Gesicht, dass ihr jetzt kommt so ein bisschen was. Verzeiht mir, dass ich hier kein so guter Vorturner bin, ja. Aber ihr müsst, ja, also wie soll ich sagen, ich wünsche mir so, dass das echt in uns zündet. Dass das eben nicht eine verkopfte Wahrheit ist, sondern aus dem Erleben Gottes raus gefüttert wird, lebendig wird in uns, dass wir es mit einem Auferstandenen zu tun haben. Und dass diese Auferstehungsfreude, dieser Sieg der Liebe Gottes über die Machenschaften des Bösen, dass der wirklich uns immer mehr erfüllt und freisetzt, für ihn Zeugen in dieser Welt zu sein. Amen, jawohl, so soll es sein. So ist es und ja, möge Gott uns wirklich da immer mehr unsere harten Nüsse knacken, die wir auf unserem Körper mit uns um und tragen oder die in unserem Herzen sind. Ich merke es ja bei mir selber, ich würde gern so viel anders predigen, dann könntet ihr auch wahrscheinlich anders gucken. Aber ihr könnt ja mehr für mich beten, dann kann ich es vielleicht lernen, werde freier und ihr auch und dann werden wir miteinander freier, wirklich ja, zu schmecken und zu sehen, wie gütig Gott ist. So, kostet und seht, wie gütig der Ewige ist, wohl jedem Mann und jeder Frau, die sich bei ihm bergen. Das wollen wir gleich im Abendmahl miteinander feiern. Wir werden erstmal ein paar Lieder singen, die sollen uns dann hinführen zu Jesus und zum Sieg seiner Liebe. Und wir werden es heute so machen, dass wir Brot und Traubensaft zu euch an die Plätze bringen. Wir fangen bei euch oben auf der Empore an. Also ihr geht hier nicht leer aus. Wir sind dann erstmal oben von der Seite hier und kommen dann noch hier runter. Und hier wird auch gestartet im Nebenbereich. Wir bringen es an die Plätze, Brot und Traubensaft. Wir wollen aber niemanden bedrängen oder unter Druck setzen. Also jeder soll sich ganz frei fühlen zu entscheiden, möchte ich oder nicht. Aber was wir damit deutlich machen wollen ist, Jesus ist zu uns gekommen. So kommt dann nachher eben auch ja, das Brot und der Traubensaft zu euch. Jesus kommt uns entgegen. Unser Gott kommt uns entgegen. Er will uns begegnen. Er will in Kontakt kommen mit uns. Und diesen größten Schritt hat Gott eben in Jesus auf uns zugemacht. Und wenn wir nachher mit Brot und Traubensaft zu euch kommen, dann ist es von Jesus so gedacht, dass wir ihn repräsentieren. Das machen wir in seinem Auftrag. Er ist nicht mehr leibhaftig hier, er ist durch seinen Geist hier. Und sein Geist, der ist in denen, die an ihn glauben, die mit ihm leben, die ihm folgen. Und das heißt, wenn wir euch nachher das bringen, dann möchte euch Jesus das von sich reichen, was er für euch getan hat, nämlich sein Leben zu geben in den Tod. Und dafür steht das Brot, sein Leben für unser Leben und der Traubensaft als Besiegelung der Vergebung Gottes, ewig gültig für die Ewigkeit, dürfen unsere Sünden bedeckt sein, brauchen uns nicht mehr von Gott trennen, wenn wir Jesus zum Herrn über unser Leben machen und ihm unsere Sünden bekennen und sie uns von ihm vergeben lassen. Jesus selbst, er will nachher im Abendmahl zu dir kommen, an den Platz. Er will an dein Herz anklopfen. Er will von dir reingelassen werden in dein Herz. Koste und sieh, wie gütig der Ewige ist. Wohl dem, der sich bei ihm birgt. Wohl dir, wenn du dich bei ihm birgst. Amen.